KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Wie immer, bei mir ist der Reinis. Hallo Reinis.
Hallo Michael.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier, Professor Dr. Colombo. Hallo Michael.
Hallo Michael.
Und hallo Michael. Reinis. Hallo Michael.
Schön. Michael, willst du dich unseren Gästen mal kurz vorstellen?
Also, mein Name ist Michael Colombo. Ich bin von der Ausbildung her Physiker, habe in den 1990er Jahren das gemacht, was man heute Predictive Analytics, Big Data Analytics macht, in Organisationen wie CERN und DESI, wo wir Hochenergiephysik-Experimente gemacht haben, und war dann in der Folge ziemlich lange in allen Arten von Beratung, in der Strategieberatung, Transformation von Geschäftsmodellen. Bei Accenture habe ich Outsourcing gemacht, ja, für einen Kunden, Anwendungsentwicklungsfabrik und Infrastruktur betrieben. Ja, ich kenne also die Betriebsthemen auch gut und bin seit einiger Zeit jetzt Professor an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Das ist eine Hochschule für Berufstätige und arbeite da im Bereich Wirtschaftsinformatik, Big Data mit Studierenden, die bei Unternehmen arbeiten wie Allianz, BMW, Siemens und da natürlich auch ganz tief in der Praxis drin sind.
Gibt es spezielle Interessensgebiete, die du mit hast?
Naja, also mit der Ausbildung als Techniker und einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund interessieren mich natürlich alle die Fragen, die mit Big Data zu tun haben, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Organisation. Ja, und wir wissen auch, dass Technologie alleine nicht alles tun kann, sondern dass wir das immer eben auch organisatorisch untermauern müssen. Und an dieser Schnittstelle fühle ich mich besonders zu Hause. Und da gibt es natürlich auch im Big Data Umfeld eine ganze Menge zu tun.
Gibt es aktuell so On-the-Edge-Forschungsthemen, mit dem auch FOM oder auch speziell du dich beschäftigst, wo dann die Technologie und Organisation zusammengebracht
werden? Ja, genau. Also ich habe gerade einen Artikel veröffentlicht bei Springer in einem Herausgeberband zum Thema Data Governance, wo ich das Thema Datenqualität für Datenservices untersucht habe. Und wir kommen ja eben in den Bereich, dass wir bei Daten, wenn wir über Datenqualität zum Beispiel reden, früher haben wir so Governance aufgesetzt, die war eher kontrollorientiert, Data Stewards hat man dann gehabt und die haben einem auf die Finger geguckt, ob man es mit der Datenqualität hinkriegt. Das hat nicht immer gut funktioniert organisatorisch, ja, weil es eher die Leute nicht so viel Lust drauf hatten. Heute geht man eher über zu Datenprodukten, ja, also mehr ein marktorientierter Ansatz, wo man eben versucht, diese intrinsische Motivation, ein gutes Produkt darzustellen, auszunutzen, um eben auch Datenqualität zu produzieren, die gut ist. Mhm. Und dann wissen wir auch, dass Datenqualität natürlich relativ ist, wie bei jedem Produkt, und das kommt ja aus der Produktwelt, dass Qualität immer in den Augen des Benutzers entsteht, und das ist natürlich auch ein interessantes Thema.
Ist es kein cooler Kompromiss? Nee, Entschuldigung. Ist es denn nicht ein cooler, ich sage immer nicht, ne? Ist es ein cooler Kompromiss? Weil ich meine, die Qualität der Daten muss ja auch dann nur ausreichend und genügend sein, um das Produkt auch wirklich als Produkt, weiß ich nicht, kommerzialisieren oder verwerten können. Und man muss nicht mit einem synthetischen Qualitätsmaßstab arbeiten, sondern ich sage, ich muss zwar Qualität liefern, aber nur so weit, bis wir das als Produkt erfolgreich platziert haben, oder?
Genau, und das ist genau die betriebswirtschaftliche Komponente daran. Es muss gut genug sein und die Qualität entsteht eben in den Augen des Benutzers, wie ich gerade schon gesagt habe. Und deshalb ist diese Rolle des Datenproduktmanagers so entscheidend, weil der Produktmanager muss ja laufend im Kontakt mit seinen Kunden sein, um zu wissen, was die mit den Produkten dann auch machen und machen wollen. Und insofern hat der Produktmanager eben nicht nur eine technische Aufgabe, dass das gut ist, sondern eben auch eine betriebswirtschaftliche, um zu gucken, wie weit muss man gehen.
Zu dem Betriebswirtschaftlichen, ich habe eine Frage. Wie sieht es aus mit Quantifizierung der Wertigkeit von Datenprodukten? Weil in unseren Projekten und Begegnungen, wir haben immer wieder diese Frage, wie mache ich eine Estimation des Wertes von einem Datentopf? Und bisher haben wir uns wirklich sehr schwer daran getan, diesen Wert zu bestimmen. Weißt du, es rangiert zwischen, ach, das sind Abfallprodukte aus meinem Prozess, das ist eh nichts wert, oder es ist mysteriös und wehe, wenn wir das einem fremden Dritten geben, dann verlieren wir einfach alles. Aber das stimmt ja nicht. Das ist wirklich ja ein Artefakt, der wurde durch Produktions-, also Datentransfer, Produktionsprozess erzeugt und hat einen bestimmten Wert. Und in dem Moment, wo wir diesen Wert zum Ausdruck bringen, wird ja dieses Mysterium verfliegen und wir sagen, ja, aber das kostet ja nur 14,99 und nicht mehr.
Da sind wir genau wieder, also tatsächlich, wie du sagst, in der betriebswirtschaftlichen Welt, Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage.
Ja, genau.
Ja, und wenn wir, das ist ja auch der Trick von diesen Datenprodukten, gerade wenn man auch innerhalb einer Organisation guckt, wir achten ja darauf, wer benutzt denn diese Datenprodukte tatsächlich und wie werden die in andere Datenprodukte eingebaut zum Beispiel, und dadurch entsteht natürlich auch ein Wert, weil am Ende will man damit was machen, ja, und ob die in so KI-Modelle einfließen oder irgendwelche anderen Dinge, vielleicht werden sie auch tatsächlich verkauft an Dritte, und dann muss man natürlich sehen, Daten sind schon immer verkauft worden. Was sind die Kunden bereit dafür zu zahlen? Und
ja,
da muss man durchaus auch wahrscheinlich eine dynamische Preisfindung setzen. Also manchen ist es mehr wert und anderen ist es wenig wert. Und wir versuchen natürlich immer das Maximum rauszuholen. Aber ein Einheitspreis hilft da nicht. Und insbesondere hilft nicht, was wir früher in der Produktion auch kannten, Cost Plus. Na, wir gucken mal, was es gekostet hat und dann machen wir eine Marge drauf. Das ist, glaube ich, auch der falsche Ansatz.
Okay. Und funktioniert das noch nicht oder wird es auch nie funktionieren? Was meinst denn du?
Mit Cost Plus wird das
ja
nicht. Ja, das, ich glaube, das ist der falsche Ansatz, weil entweder wir haben so hohe Kosten, dass der Preis so hoch wird, dass es keiner haben will, oder aber wir schöpfen den Wert nicht vollkommen aus, weil wir eigentlich einen höheren Preis verlangen könnten, obwohl die Produktionskosten eigentlich relativ gering sind.
Ja, okay. Also wirklich Angebot-Nachfrage. Ja. Ne? Ich habe auch einen anderen Aspekt. Es gibt ja im Rahmen von diesem Data-Mesh-Paradigma auch so Einstufungs- oder so Taxonomie-Elemente, die dann die Wertigkeit der Datenprodukte einstuft. Also der einfachste Modell ist Bronze, Silber und Gold. Ja, Bronze sind ziemlich roh und Silber ist schon ein bisschen Logik, weiß ich, Transformations- und Join-Logik, und Gold sind dann aggregierten, verdichteten KPIs und so weiter. Ne? Und wenn wir diese Value Chain der Datenprodukte anschauen, dann könnte ich ja auch anhand von dieser Kategorie des Produkts auch den richtigen Konsumenten dazu wählen, weil wenn ich einen Kunde habe, der sagt, na, ich habe aber nicht so viel Geld, dann gebe ich ihm so einen rohen Bronzeprodukt und sage, hier, das ist ziemlich roh, aber du willst nicht viel zahlen, mach die Weiteraufbereitung und Bereinigung und Verdichtung selbst. Weil du willst ja sozusagen Eigenleistung. Und die sagen, nee, ich möchte nichts damit zu tun, ich möchte Endergebnis, dann sagen wir, okay, aber du musst dann jetzt bitte schön diesen Goldprodukt kaufen. Und der ist schon verschiedene Stufen der Value Addition durchgegangen. Und da haben wir viel Aufwand investiert, deswegen ist er auch teurer dementsprechend. Meinst du, würde so ein Modell funktionieren?
Also irgendwann? Ich glaube, also wenn ich das jetzt transportiere auf die Welt der realen Produkte, dann reden wir über Halbzeuge, ja, also irgendwelche Dinge, die irgendwo rumliegen, und wir reden hinterher über ein fertiges, feinmechanisches Produkt.
Genau.
Ja, und wenn ich natürlich Halbzeuge einkaufe, dann unter der Annahme, dass ich den Fertigungsprozess bis zu der Feinmechanik selbst beherrsche.
Genau.
Und ich würde mal behaupten, dass diese Analogie kann man bei Daten nicht unbedingt ziehen, weil man bei der Raffinierung der Daten, ja, oder in der Datenpipeline muss man eigentlich auch immer verstehen, wie ist der Datenentstehungsprozess gewesen. Ja.
Ja.
Und sobald ich die Raffinierung der Daten abkopple von der Datenentstehung, habe ich typischerweise eine zusätzliche Komplexität. Ich will nicht sagen, dass man das nicht beherrschen kann, aber es macht es eben nicht einfacher.
Aber ist die Analogie trotzdem nicht, also ich bin ITler, ich bin kein Elektromechaniker, ja? Jetzt gehe ich in einen Elektroladen und kaufe da für 2,90 Euro Dioden, Halbleiter und hast du nicht gesehen. Und dann kaufe ich diese Platine auch 2,99 und dann könnte ich ja das alles selbst löten.
Ja.
Ich kann es aber nicht. Genau. So, und wenn ich beauftragen würde bei einem EMS-Dienstleister, das würde mir einfach 8000 Euro kosten, ein Stück diese Platine bestellen, ja. Und ich bin wirklich in einer Dilemma-Situation. Ich weiß nicht, wie das Löten geht, weil ich habe noch nie diesen Löthammer in meiner Hand gehalten. Und anderen Spektrum einfach fertig zu bestellen, ist noch zu teuer.
Ja, es kommt noch bei den Daten, kommt noch eine zusätzliche Komplexität dazu. So eine Diode oder ein Transistor ist ja ein Standardteil.
Ja.
Die Daten sind aber nicht standardisiert.
Mhm.
Also das wird noch zusätzlich kompliziert.
Okay.
Also deshalb glaube ich, wenn man über, also natürlich muss diese Raffinierung der Daten immer bezogen werden auch auf ein Ziel. Und da kommen natürlich zwei Welten zusammen, weil ich natürlich als Nutzer nur weiß, was ich damit mit den Daten machen will. Ja, und auf der anderen Seite kenne ich die Leute, die die Daten kennen und diesen Datenprozess dann entsprechend dann kommen. Irgendwie müssen sie sich in der Mitte treffen. Ja, das ist, glaube ich, muss ist auch fallabhängig, dann anwendungsfallabhängig.
Ja.
Ja, und wir sind aber, ich glaube, auch auf einem Weg, wo es mehr Richtung Standardisierung geht. Das ist ja auch das Konzept der Datenprodukte.
Ja,
ja, und das ist, da sind wir, und das werden viele jetzt auch gar nicht so gerne hören. Wir kommen da wieder zurück in die Zeiten von ETL. Ja, also auch da haben wir irgendwie uns mal ein unternehmensweites Datenmodell gegeben. Das war nicht so flexibel, war in einem Data Warehouse relational. Aber am Ende des Tages haben wir uns schon Gedanken darüber gemacht, wie wir das mal irgendwie analysieren wollen.
Ja,
ja, und auch da werden wir hinkommen müssen. Ja,
und
diese Freiheit, Entschuldigung, letzte Wort noch. Diese Freiheit, die man sich mal vorgestellt hat, ja, Extract, Load, Transfer, Transform, wir legen es alle mal im Daten, im Data Lake ab, und der es nutzen will, passt es dann so an, wie er es braucht, hat sich eben nicht bewährt.
Ja gut, das ist schon vorbei.
Das ist schon lange vorbei.
Mit Data Mesh und Lakehouse ist schon vorbei, die Geschichte. Aber jetzt rein evolutionär. Du hast ja erwähnt, das läuft auch ja Richtung Standardisierung, und wir sehen auch diesen Bewegung, und das ist ja ein ganz normaler Prozess der Trivialisierung und Produktivierung in jeder Industrie. Diese Phase haben auch Elektromechanik jetzt durchgemacht und dann Robotik oder weiß ich nicht, wir können jede alte Industrie auswählen. Siehst du auch mittelfristig genau das passieren mit in diesen Datenindustrie passieren?
Ja, also immer vor dem Hintergrund, dass man auch natürlich auf der Anwendungsseite eine gewisse Standardisierung auch in der Nutzung hinkriegt.
Ja,
ja, also ich meine, im Auto, da kann ich mich reinsetzen, alle Autos funktionieren irgendwie gleich, ja, auch wenn es da Unterschiede gibt. Ja, und so ähnlich, wenn ich das übertragen will auf die Datenseite, dann muss ich natürlich auch wissen, was fahren dann heißt, ne, und wie ich dann sozusagen mit diesen Daten umgehen will.
Haben wir das nicht teilweise? Weil ich meine, wenn ich nur relationalen Datenmodell anschaue, wir haben immer Identity Key, wir haben Spalten, wir haben Zeilen, wir haben Foreign Keys, wir haben Indexes. Also es gibt schon Werkzeuge, mit denen wir diese Standardisierung schon noch auf ziemlich niedrigem technischen Niveau realisieren können. Oder ich sag mal auf Strukturenniveau.
Genau.
Wir haben noch keine Standardisierung, was die Taxonomien oder diese komplexe Verwaltung der Datenstrukturen betrifft. Aber so Fundamente gibt es ja schon seit SQL-Zeiten, nicht?
Genau, und das sind technische Dinge, die man interessanterweise jetzt im Kontext von Big Data eher wieder neu erfinden muss, weil sie eben nicht in die Technologie heute eingebacken sind. Ja? Das ist eins. Und ich glaube aber, wir müssen uns eben auch bewegen, also auf der konzeptionellen Seite, dass wir eben über Daten reden, die ja eher technisch sind. Und wenn wir das aber verwenden wollen, sind wir ja auf der Ebene von Information.
Mhm.
Ja, oder vielleicht sogar auf dem Weg zu Wissen.
Ja.
Und damit wird es eben dann auch komplizierter wahrscheinlich, die Standardisierung.
Ich habe noch eine Frage, darf ich?
Ja,
also wie ist es von Zeit? Du hast ja auch anfänglich die Datenprodukte erwähnt, also Daten als Produkt zu verstehen. Und ich habe auch einige Male mit Kollegen und hier Interessenten darüber diskutiert. Und die Leute dann sind immer sehr schockiert, wenn die begreifen, was bedeutet überhaupt, also was ist der inhaltliche Bedeutung der Datenprodukte, dass wir nämlich Daten als Produkt behandeln, wie jedes andere Produkt, mit allen dazugehörigen Sachen wie Varianten, Gewährleistung und Kontinuität in Portfolioentwicklung und so weiter. Und wenn die das wirklich verinnerlichen, diese Aussage, Daten als Produkt, dann ist einfach Schock im Raum. Die sagten, wie und wie ist es möglich und schaffen wir das überhaupt? Und Daten sind doch immateriell und diese ganzen Diskussionen, was du ja auch wahrscheinlich gehabt hast. Wie würdest du Daten als Produkt oder Datenprodukt definieren oder beschreiben?
Also ich komme jetzt nochmal von der organisatorischen Seite. Ja. Wenn ich ein Datenprodukt habe, dann und die Analogie ziehe zur realen Welt, dann brauche ich auch einen Produktmanager.
Absolut.
Ja, und das heißt, ich habe eine neue Rolle. Ja, früher habe ich irgendwie, da gab es hier in der agilen Entwicklung, gab es den Product Owner. Ja, der hat sich das, aber der, wenn die Entwicklung fertig war, war fertig. Gedacht. Mhm. Aber das, so ist die Welt ja nicht. Gerade bei Datenprodukten, wenn wir dann auch über Datenpipelines nachdenken. Diese Datenprodukte müssen sozusagen fortgeführt werden. Das sind ja Betriebsaspekte, die ja eine Rolle spielen. Da sind wir wieder beim Thema Datenqualität. Ja, also wenn ich da drüber nachdenke, dass wir, wenn wir wieder bei den ETL-Pipelines sind, da gibt's Leute, die kümmern sich nur darum, dass diese ETL-Pipeline funktioniert, dass die Daten von den Quellsystemen sauber rausgenommen, transformiert und sauber im Data Warehouse abgelegt werden. Mhm. Und dass dieser Prozess funktioniert. Das heißt also, wenn ich jetzt als Produktmanager mir bei Daten die Gedanken mache, dann habe ich auch Betriebsaspekte, also Produktionsaspekte zu berücksichtigen.
Ja.
Und das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil haben sich ja viele Leute auch so nicht Gedanken gemacht.
Weil zum Beispiel aus vorherigen Diskussionen, wenn du Auto hast, ja, dann gibt's verschiedene Varianten dieses Auto. Fünfer von 2000 ist nicht derselbige wie Fünfer von 2024 haben wir jetzt. Und bei Daten ja genau dasselbige. Was ist, wenn du Kunden hast, die Daten in Version 1, 2, 5 und 15 gleichzeitig heute immer noch haben möchten und betreiben? Ja? Ja. Das heißt, du musst Datenbank in verschiedenen Varianten bereitstellen. Wer macht das schon?
Genau, also da sind wir im Versionsmanagement und auch Ersatzteile werden
sehr gutes Punkt.
Müssen wir auch genau angeben mit unserem Fahrzeugschein, welches Auto wir denn da draußen stehen haben, weil auch ein 5er BMW ist nicht gleich ein 5er BMW,
richtig,
selbst wenn er aus 2024 kommt. Ja, und dieses ganze Metadatenmanagement, was wir jetzt dann brauchen, um Datenprodukte hinzukriegen, das wird auch, glaube ich, nochmal viel Gehirnschmalz auch erfordern, um damit auch wieder unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten dann eben auch ökonomisch umgehen zu können.
Ja,
und was wollen wir uns dann leisten? Ja, und wir wissen auch, dass nicht für jedes Auto heute noch alle Ersatzteile lieferbar sind.
Ja.
Und wir wissen auch aus der Software, dass nicht jede Softwareversion noch irgendwie mit Sicherheitspatches unterstützt wird.
Genau.
Und so ähnlich wird es dann eben auch gehen mit Daten. Ich denke nur, wir sind noch nicht so weit, dass wir das alle schon ausprobiert und durchdacht haben. Das muss man eben auch ausprobieren. Und dann sind wir wieder bei Angebot und Nachfrage. Mhm. Wer ist bereit, für ein uraltes Datenprodukt noch die Aktualisierung bezahlen zu wollen?
Ja.
Und in die Richtung wird es gehen, glaube ich.
Das ist doch aber ganz natürlicher evolutionärer Prozess, oder? Was hat denn das erste Auto gekostet im Vergleich zu jetzt?
Ja, genau. Also wir werden auch da an der Stelle sehen, dass die Preise für solche Datenprodukte runtergehen.
Mhm.
Aber auch, und da sind wir wieder bei der Betriebsseite, weil ich glaube, es wird Dienstleister geben, die sich speziell auf auf das Management und den Betrieb von diesen Data Pipelines konzentrieren werden. Weil wir das nicht jeder von uns das macht. Ja, nicht jeder, der eine Flotte betreibt, hat auch gleichzeitig eine eigene Autowerkstatt, sondern wir geben dann bestimmte Dinge raus.
Das heißt, wenn Dienstleister entstehen, entstehen auch Märkte.
Genau.
Die noch heute noch nicht da sind teilweise, oder?
Ja, wir sind dann noch ganz am Anfang, würde ich sagen.
Ja, schön.
Darf ich noch was fragen?
Also, klar.
Wenn ich dich gut verstehe, haben wir ja aber zwei Aspekte. Das ist einmal jemand, der sich nur um das Produkt vielleicht vom Inhalt her kümmert, und das andere, was du jetzt am Schluss angesprochen hast, geht es ja eher darum, wie halte ich den Betrieb von den Datenprodukten so aufrecht, dass auch immer dieselbe Qualität ankommt. Ja? Also, dass du sagst, okay, ich weiß, wenn ich jetzt der Benutzer bin, entspricht es der und der Produktqualität. Ja? Und die ist geprüft oder was auch immer, wie die Qualitätssicherung da aussieht. Ist schon so, oder? Ich habe zwei Rollen, Minimum.
Ja.
Einen, der sagt, okay, vom Inhalt her passt das Produkt, und das andere ist, die Technik sorgt dafür, dass dieses Produkt auch richtig zur Verfügung steht.
Mhm.
Ja, und wir haben ja auch in der, also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Automobilindustrie bleiben, da gibt es eben auch die Entwickler, die sich überlegen, was sind die neuen Features in dem 5er BMW, wenn es dabei bleiben soll, ja, und dann gibt es die Leute, die diese Produkte hinterher bauen und einbauen, und dann gibt es Leute, die eingebauten Produkte pflegen, ja, und indem wir über Standardisierung und Skalierung und solche Effekte nachdenken, werden wir da eben Spezialisierungen auch finden können. Und ich glaube, ein wichtiges Thema, und das ist wahrscheinlich auch dann in diesem ganzen Gemengelage der Analogie relevant, ist, dass wir gerade in diesen hinteren Teilen, also Produktion und Pflege und Wartung sozusagen, dass wir da eben auch zu mehr Automatisierung kommen. Mhm. Ja, und dass wir aus dem Manufakturbetrieb rauskommen. Und dann wird es auch wieder, wie sagt man so schön, affordable, können wir es uns auch leisten, das zu tun.
Ja, genau. Manufaktur ist eine gute Analogie, ja. Weil ich meine, ich behaupte ja jetzt oder ich maße an, dass aktuelle Wahrnehmung auch für die Datenprodukte ist, es gibt so eine Manufaktur und die macht dir eine Instanz, einen Abzug oder einen Schnappschuss von diesen Daten und das kannst du dann haben. Aber das ist ja nicht das Datenprodukt, ja. Weil wie ich mein Auto alle 30.000 oder alle 50.000 zum Service bringen muss, so auch mein Datentopf muss ich ja eigentlich immer, wenn im Geschäftsprozess irgendwas verändert sich, auch aktualisiert oder beserviced bekommen und somit so ein Datenprodukt ist nicht nur einfach ein Snapshot oder ein Abzug von irgendeinem Zustand damals, sondern das muss ja jeden Tag oder jede Stunde, jede Sekunde vielleicht auch aktualisiert werden mit aus der Quelle, oder?
Ja, genau.
Und das ist völlig anderer Betrieb, als einfach ein USB-Stick zu nehmen und einen Abzug von Daten zu holen.
Absolut. Absolut. Und da kommen wir eben, das wird insofern dann auch natürlich noch komplizierter. Wenn wir jetzt früher haben wir über Datenanalyse geredet, Data Analytics. Da hat man irgendwie Daten hergenommen, aufbereitet und für eine Entscheidung, weiß ich nicht, strategische Kaufentscheidung, ja oder nein, hat man die aufbereitet. Heute sind wir dabei, dass Daten in Echtzeit unter Entscheidungen unterstützen. Das heißt, wir haben nicht nur die Datenqualität an einem statischen Produkt, wie du gesagt hast, was eben manufakturmäßig erstellt ist, sondern wir haben die Daten eingebettet in industrielle Prozesse oder industrialisierte Prozesse, so muss man sagen. Es geht nicht nur in der Produktion oder der Fertigung, sondern es gibt es ja auch im Handel zum Beispiel. Das sind industrialisierte Prozesse, wo das Datum in Echtzeit die Qualität haben muss.
Ja.
Und da muss sich jemand drum kümmern.
Ja, das ist auch in unseren Projekten schon heute der Fall. Wir möchten zum Beispiel, wenn ich einen Auftrag platziert habe, die Produktion passiert aber über Ozean, welchen auch immer du haben möchtest, ja, von zwei Ozeanen oder wie viel haben wir? Drei, ja, sorry. Ich möchte auch in Echtzeit sehen, wie viel von meinen Positionen bereits schon produziert worden sind, weil im B2B-Bereich möchte ich vielleicht schon Teil der Auftrag zum Versand beauftragen. Hm. Und das möchte ich einfach nahezu Echtzeit. Also heute schaffen wir so innerhalb von 5 Minuten. Also wenn vor 5 Minuten, wenn vor 5 Minuten über Ozean was produziert wurde, dann sehe ich das jetzt in meiner Auftragsübersicht. Wieder mal 100 Stück dazu gekommen, ja. Das ist schon heute
der Fall. Habt ihr noch eine Frage dazu? Ich glaube, es gibt ja viele Themen, die wir da noch ein bisschen beleuchten könnten.
Ja, genau. Also wir binden das eben ein, ja, und es ist wahrscheinlich dann eher sozusagen der Ausblick auf einen nächsten Podcast, wenn ihr so wollt. Ja. Könnte man wahrscheinlich auch darüber nachdenken, wie ist eigentlich, was muss ich eigentlich architekturmäßig dann heutzutage tun, um sowohl die Data Pipelines zu bauen, zu betreiben, aber auch natürlich die Datenprodukte zu integrieren, ja, Stichwort Microservices-Architektur, und dann mit den Daten was zu machen. Ja, wir reden über KI-Modelle, ja, aber KI-Modelle sind letztendlich sind ja auch nur Teile einer Datenprodukt-Pipeline, könnte man so sagen. Ja, und auch die müssen betrieben werden. Und das Ganze muss aber auch als Architektur verstanden werden. Mhm. Ja, das muss ja alles irgendwie zusammenpassen, muss auch gemeinsam betrieben werden, ja. Und das wird immer komplexer. Wir sehen das bei den großen Anwendern von Microservices-Architekturen, dass man auch nicht mehr einfach testen kann, sondern Stichwort Chaos-Testing. Wir ziehen einfach mal den Stecker von einem Server und gucken, was dann passiert.
Yeah.
Ja, und das klingt ein bisschen hilflos, ja, aber es sind Dinge, an die wir uns eben auch gewöhnen müssen, dass wir in der Produktion versuchen, rauszufinden, was Qualität bedeutet und ob es funktioniert. Ja, und auch da werden wir noch einige Herausforderungen haben.
Ja. Also ich habe auch ein guten Beispiel aus aktuellen Projekten. Wir haben zwar diesen einen Datenprodukt, aber wir haben verschiedene Konsumenten. Zum Beispiel, wir haben einen Data Scientist, der möchte KI-Modell bauen, der möchte bitte schön alle 10 Milliarden Datensätze. Oder wir haben einen Controller, der möchte einfach ein Dashboard in sein Excel oder in sein Power BI, der möchte nur aktuellen Monat. So, in der Vergangenheit würden wir für diese zwei unterschiedlichen Nutzer unterschiedliche Datentöpfe aufbereiten. Zum Beispiel der Controller würde ein Data Warehouse Cube bekommen. Der wäre dann komplex nachaggregiert aus den Rohdaten und der Data Scientist würde die Rohdaten original bekommen. Heutzutage, also zum Beispiel mit Lakehouse-Technologie, mit unserem Dremio, wir schaffen schon, dass der Datenprodukt ist ein Stück da. Okay. Und über eine standardisierte Schnittstelle, performant, kann sowohl der Data Scientist seine 1 Milliarde Datensätze bekommen, als auch der Controller diese aggregierte ein Stück KPI bekommen. Und das ist auch dann sozusagen die erste architektonische Antwort auf die Fragen, hey, wie schaffen wir das, dass das standardisiert wird und dass wir nicht jede Interaktion mit Daten zu einem separaten Sonderprojekt machen, sondern wir haben einen Standardweg und der gilt und auch funktioniert für alle verschiedenen Anwendertypen. Ne? Auch genauso wie mit Autos. Ich kann fahren, meine Frau kann fahren, meine Tochter kann fahren, meine Oma kann fahren. Ja, aber die fahren natürlich, wir fahren alle auf unterschiedliche Art und Weise dieses Produkt.
Ja, ich glaube, da wird der Weg nicht vorbeigehen, um natürlich auch wieder effizienter zu werden. Kostengünstiger damit auch. Weil ich nicht zwei neue Themen aufmachen muss, um auch klar. Beides zu beservicen.
Klar.
Ja, beide auch wieder Produktweiterentwicklung vielleicht zu machen.
Mhm.
Also da kommt ja dann auch wieder ein bisschen Sparmaßnahmen rein oder Möglichkeiten zu Effizienz, kostengünstiger rein.
Jo. Genau. Und auch da werden wir, glaube ich, das, was wir aus der realen Welt kennen, werden wir eben betriebswirtschaftlich genau übertragen wollen, diese Art von Mechanismus funktioniert technisch ein bisschen anders, ja. Aber irgendwie die Prinzipien sind ja immer noch gültig, ja. Und das werden wir dann einfach übertragen müssen. Einfach ist dann relativ. Ja,
genau.
Es ist dann relativ, ja. Ja, aber wenn ich jetzt auf so eine, also auch die Produktion eines Autos ist eben nicht mehr einfach.
Ja, eben. Ja,
und da muss man sich eben von frei machen.
Ja.
Ja. Ja, ich denke, die geistige Arbeit hat sich im Autoentwicklung auch verändert. Also wenn man das Einfache von früher sieht, alles Mechanik, man jetzt sieht, wie viel Software und Technik in dem Auto ist und wie viel Wertschöpfung eigentlich in der Entwicklung steckt, ist ja auch viel, viel mehr, als das früher war.
Ja.
Weil früher hat vielleicht 20% Entwicklungskosten oder 10, wenn man die ersten Autos sieht, und jetzt hat man eben wahrscheinlich 90% an Entwicklungskosten für so ein Auto.
Ja.
Und wir sehen eben auch, dass die Autohersteller ja am Ende des Tages das nur noch zusammenbauen. Nur noch. Ja, das ist schon komplex genug.
Ja.
Ja, das ist schon komplex genug, insbesondere wegen der Variantenvielfalt. Ja, aber, und da sind wir wieder bei dem Thema Spezialisierung. Es gibt eben ein riesiges Ökosystem von Zulieferern, die nach den Vorgaben der Autohersteller diese Teile bauen und zuliefern und dann auch just in time natürlich, dass es dann auch richtig kommt und richtige Qualität hat, ja. Und diese Bilder, glaube ich, müssen wir eben auch transportieren auf die Datenwelt.
Ja. Ja.
Ja, Automotive-Zulieferer kann ich gut mitsprechen.
Ja, also genau, ist ein interessantes Thema.
Also wird sehr viel wahrscheinlich sich verändern in den Themen überhaupt mal innen. Qualität nachzudenken, als auch in dieser Verfügbarkeit.
Mhm.
Also sowohl technisch als auch, ich sag mal, vom Produkt selbst, Qualität wird sich in diese Richtung entwickeln.
Ja, ein geflügeltes Wort an unserer Hochschule ist, machen ist krasser als wollen. Ja, also müssen einfach los.
Ja. Und in den nächsten 2-3 Jahren steht uns noch einiges vor an Aha-Effekten und Überraschungen, oder? So wie ich das sehe, ja, die aktuelle Entwicklung.
Ja, genau. Und ich würde nicht sagen 2-3 Jahre, wahrscheinlich auch
heuer
20,
schon.
30 und 50 Jahre. Weil Daten werden immer eine immer größere Rolle spielen. Mhm. Ja, und man muss ja nicht an so Dinge denken wie Metaverse oder so, aber wir gehen immer mehr in virtuelle Welten rein. In allen Disziplinen, in allen Branchen. Und da wird, jeder hat seine eigenen Anforderungen in Bezug auf Qualität, Echtzeitfähigkeit und so weiter und so weiter. Und da werden wir noch viel lernen müssen auch. Mhm.
Was ja gut ist. Auch technologisch wird sich viel weiterentwickeln.
Ja.
Ja. Ja.
Sicher.
Sicher. Sicher. Rollt sich rein, davon, ist immer besonders.
Genau. Davon leben wir ja alle.
Ne? Ja.
Genau. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Podcast vielleicht mal über ein anderes Thema noch, Michael.
Ja.
Sag mal, vielen Dank euch beiden.
Mhm. Danke, Michael. Danke, Michael.
Danke, Reinis. Danke euch für die Einladung und ja, dann bis zum nächsten Mal. Spannende Diskussion.
Jo.
Dankeschön.
Ciao.